Ihr Lieben, ihr habt alle diesen Umschlag gefunden. Der ist einer der Gründe, dass wir glauben, dass Gott einfach viele Menschen aus vielen Nationen hier in unserer Gemeinde versammeln will. Und wir möchten auch, dass die Leute im Gottesdienst etwas mitkriegen können. Die Planungen gehen dahin, dass wir sagen, wir wollen dort oben auf diesem Aquarium, nenne ich das mal, da oben drauf wollen wir Übersetzerkabinen haben. Wir wollen Menschen die Möglichkeit geben, die Deutsch nicht als Muttersprache haben, an diesem Gottesdienst noch mit teilnehmen zu können. Und da wollen wir ein besonderes Opfer zusammenlegen als Gemeinde. Wir wollen sagen, da wollen wir nochmal Geld zusammenwerfen, um dort das möglich zu machen, diese Barrieren, die Sprachbarrieren möglichst abzubauen, Menschen willkommen zu heißen, hier in unserem Gottesdienst. Und das, was wir gerade auch in dem Lied ausgedrückt haben schon, dass aus allen Nationen Menschen dazukommen können. Das ist halt eins von drei Projekten, wo wir sagen, wir möchten dazu beitragen, dass diese Gemeinde ein Ort wird, wo man sich willkommen heißt, willkommen fühlt, wo man gerne herkommt. Eins dieser Projekte soll eben sein, dass wir dort oben Übersetzerkabinen haben. Und ich lade euch ein, dass ihr diesen Zettel mit nach Hause nehmt, euch den irgendwo hinhängt und sagt, Gott, die wollen in der Gemeinde mal ein Sonderopfer einsammeln. Und was sollte mein Beitrag sein? Und wenn du sagst, Gott hat dir einen Betrag aufs Herz, den bringt, den tust das hier rein und du kannst es sogar hier ganz modern hinten draufschreiben mit IBAN-Nummern und all solchen Dingen. Wir buchen das sogar auch ab, wenn du das möchtest. Also die ganz großen Beträge brauchst du nicht mitbringen, das wird dann so doof, wenn man so ganz große Geldpakete, das passt einfach nicht rein. Also das könnt ihr auch draufschreiben. Also das dürft ihr dann gerne am 6. mitbringen. Und am 6. wollen wir einen Gottesdienst haben, wo wir das alles zusammenwerfen wollen und wollen das zusammenlegen wollen und wo wir das auch im Gottesdienst zählen wollen und sagen, Gott hat das hier an Geld zusammengelegt, das wollen wir jetzt auch feiern heute. Und deswegen merkt euch den 6., dieser Zettel soll euch daran erinnern und der möge voll gefüllt werden von euch. Legt das hinein, was Gott euch aufs Herz legt, dass dieser Tag ein Tag wird, wo wir sagen können, hier können wir wieder neue Akzente setzen, auch hier in der Gemeinde, Dinge voranbringen, die für uns als Gemeinde wichtig sind, dass dieses ein Ort wird, wo Menschen auch aus unterschiedlichen Nationen eine Begegnung mit Jesus haben können. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir uns in Frieden und in Freiheit hier treffen dürfen. Das ist ein ganz großes Privileg. Viele Christen, viele Geschwister haben dieses Vorrecht nicht. Und ich bitte dich, dass du sie segnest und ich bitte dich, dass du uns segnest. Ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt dass du einfach diese Predigt segnest. Ich bete, dass du mir Gnade gibst zum Sprechen und allen Anwesenden Gnade zum Hören. Amen. Ja, ihr Lieben, wir sind in der Predigtreihe Kirche unplugged. Unplugged, das ist ja so ein Adjektiv aus der Popmusik, wo man mit unverfälschtem Klang, ohne elektronische Instrumente und irgendwelche aufwendige Studiotechnik Musik produziert. Also der reine Sound der Musik und übertragen auf Kirche bedeutet das also mal ohne diese ganzen aufwendigen Dinge, die ja alle gut und schön sind in Kirche, aber mal wieder drauf zu schauen, worauf kommt es wirklich an? Was sind die wichtigen Dinge in Kirche? Wir sind ja inhaltlich so unterwegs in der Apostelgeschichte seit einigen Wochen, schauen darauf, wie Kirche am Anfang war. Lukas hatte ja seinem Freund Theophilus einen Brief geschrieben, damit er weiß, worum es dann geht im christlichen Glauben. Er war ja ein Begleiter von Paulus gewesen, hatte eine ganze Menge mitgekriegt, kannte die ganzen wichtigen Leute, hat sich schlau gemacht und hat seinem Freund Theophilus einen richtig großen, dicken Brief geschrieben. Und da ist ganz viel an Vision drin auch. Dieser Brief hat Kirche immer wieder erneuert, hat immer wieder Kirchenleiter, Kirche gemeinsam gesagt, das möchte ich gerne erleben. Man kommt sich ja manchmal vor, auch wenn man das so liest, so, da ist Begeisterung, da ist Feuer, da ist Bekehrung, Heilung, wunderbare Dinge, die man da erlebt, wenn man das so liest und denkt so, boah, das möchte ich auch gerne erleben. Und man kommt sich manches Mal vielleicht so vor, wenn man so in die westliche Welt kommt und wenn man in unsere kirchlichen Situationen manchmal so reinkommt, als wenn man so in einer schönen Wohnzeitung blättert und dabei gerade in einer Gefängniszelle sitzt oder in so einer ganz schäbigen Wohnung. Du denkst, das werde ich nie erleben. Aber dafür ist es nicht da. Die Apostelgeschichte ist dafür da, um einen Blick dafür zu geben, was Gemeinde mal war und wo sie vielleicht auch als Gemeinde hinkommen können. Es soll uns begeistern, da soll es wieder hingehen. Darum also Kirche unplugged. Und das Schöne daran ist, dass Lukas nicht einfach nur Geschichtsverschönerung macht, alles was super toll war in der Kirche, sondern er nennt auch die negativen Dinge. Da wo es schwierig war, da wo Kirche in Gefahr ist, da wo Auch Sünde eine Rolle spielt in Gemeinde. Lukas verheimlicht das nicht. Keine Geschichtsverschleierung, nur das wunderbar Tolle, sondern auch die Schattenseiten. Da, wo Kirche krank wird, da, wo Kirche schwach wird oder in der Gefahr steht, schwach zu werden. Und darum soll es heute in meiner Predigt gehen. Es geht um das Thema mein Immunsystem. Mein Immunsystem. Ein Immunsystem ist ja bei höheren biologischen Wesen das Abwehrsystem, das Gewebeschädigungen von Krankheitskeimen abwehren soll. Ja, also wenn irgendwie jemand vor dir steht und niest dir ins Gesicht, mein Sohn, der übt das gerade noch so in den Ellenbogen zu husten, schafft er nicht immer, aber ich habe ein relativ gutes Immunsystem. Ja, also ich bin noch nicht krank geworden. Im Kindergarten schleppen die alles Mögliche an und dann kommt es auch mit nach Hause, aber ich bin bis jetzt noch nicht erkältet geworden. Also, und das ist schon ein Wunder. Weil in mir, in meinem Körper, ein Immunsystem wirkt. Die ganzen Bazillen, die reinkommen, werden davon vernichtet. Und das ist eine wunderbare Erfindung von Gott, das Immunsystem. Aber jetzt übertragen auf Kirche, ist es ja auch so. Kirche, Gemeinde, das ist so eine Art Körper, ein geistlicher Körper. Und auch da gibt es Krankheitserreger, die wirken. Die wirken immer konkret durch Menschen. Immer konkret durch Menschen. Und Lukas malt Theophilus das hier vor die Augen, dass auch Kirche von Krankheitserregern bedroht ist. Und darum soll es heute auch gewissermaßen gehen, um diese innere Aufforderung. Achte auf die geistlichen Widerstandskräfte in deinem Leben. Achte darauf, dass du gesund bleibst und dass da innerlich nicht dieser Krankheitserreger, über den ich gleich sprechen möchte, dich kaputt macht oder auch uns als Gemeinde kaputt macht. Wir müssen da sehr miteinander auch Acht drauf haben. Es ist mir wichtig, dass du das Bewusstsein hast, wenn du zu Jesus gehörst, gehörst du zu einem lebendigen Leib, einem geistlichen Leib, dem Leib Jesu. Das ist ein Bild, was im Neuen Testament ganz häufig benutzt wird. Wir sind der Leib Christi, ganz konkret hier in Oldenburg. Um dieses Bewusstsein geht es mir. Ich bin Teil von etwas Großem Ganzen, was Gott tut. Und Kirche unplugged, das bedeutet also, nicht einfach alles ist gut und es kann nichts mehr passieren, sondern es geht auch darum zu gucken, okay, wir müssen uns auch umeinander kümmern. Ich muss mich um mich kümmern. Es ist nicht egal, wie ich mit meinem Leben umgehe, wie ich mit meinem geistlichen Leben umgehe. Es geht um dieses Bewusstsein. Ich bin ein wichtiger Teil im Leib Jesu. Jeder Mensch, der zu Jesus gehört, wo der Heilige Geist in ihm lebt, ist Teil von einem Leib. Und wenn in einem Leib irgendetwas krank ist, irgendetwas wehtut, anfängt, die ganze Aufmerksamkeit zieht sich dorthin. Das ist so, wenn du dir den Fuß anstößt, hast du den kleinsten Zeh vielleicht getroffen. Aber wenn der richtig blau wird, dann kannst du dich in dem Moment um nichts anderes mehr kümmern, außer um diesen blöden kleinen Zeh. Du denkst, am liebsten möchte ich den abhacken. Vielleicht. Also vielleicht auch nicht. Und denkst dir, hast du die Hoffnung, es wird ja schon wieder. Aber wenn das jetzt lange dauert, immer wieder tut dieser kleine Zeh weh. Den brauchst du eigentlich gar nicht, denkst du. Doch, den brauchst du. Und wenn der Stress macht, dann hat dein ganzer Körper ein Problem. Und darum soll es gehen. Kirche, Gemeinde ist auch bedroht durch Krankheitserreger. Bis heute. Und die Apostelgeschichte hat eine Bedrohung deutlich gemacht. Das war die Bedrohung von außen. Wir haben in den letzten zwei Wochen da ansatzweise davon gehört, dass die Juden, das Synedrium, also der Hohe Rat, die haben angefangen, die Jünger zu konfrontieren, und da heißt es dann auch an einer Stelle, wollten sie eigentlich verfolgen, umbringen. Also sie wurden richtig Stress. Körperliche Bedrohung, auch das erlebt Kirche im Moment gerade weltweit. Die Christenverfolgung weltweit ist unglaublich groß, noch nie so hoch wie in der jetzigen Zeit gewesen. Aber heute soll es um einen Krankheitserreger gehen, der von innen herkommt, der Gemeinde von innen kaputt machen kann. Heute wird es darum gehen, dass du erkennst, wo du in der Gefahr stehst, dass geistliche Viren dich befallen können und dich und damit auch die Gemeinde in Gefahr bringen können. Die Apostelgeschichte verschweigt das zum Glück nicht. Es wird um das Thema Masken gehen. Es wird um das Thema gehen Heuchelei. Der Virus der Heuchelei. Vielleicht denkst du, mir geht's super, mir kann das nicht passieren. Ich habe da keine Probleme in meinem geistlichen Leben. Aber dann könnte es ja sein, dass du es entweder noch nicht bemerkt hast, weil Viren nicht sofort zu Problemen werden müssen, sondern es kann sein, dass sich lange, lange, lange in einem Organismus aufhalten, bis es dann irgendwann zu einem Krankheitsausbruch kommt. Und es könnte aber auch sein, dass du vielleicht mal jemanden triffst, der betroffen ist, und dann kannst du diesem Bruder, dieser Schwester ja helfen. Ihr Lieben, es wird um das Thema Masken gehen. Es geht um das Thema Fassade. Dass der äußere Schein wichtiger ist als das, was drinnen ist. Ich habe mal eine Seelsorgeausbildung gemacht, kurz nach meiner Studienzeit. Und da haben alle Leute in diesem Kurs eine Gipsmaske gemacht. Ja, also müsst ihr so vorstellen, jeder läuft mit so einer Gipsmaske rum. Ich mache das immer so. Das ist wunderbar, wenn man so eine Maske auf hat. Wir haben alle unsere Masken aufgesetzt und sind durch den Raum gegangen, alle Seelsorgeausbildenden dort. Und das war ein ganz krasses Gefühl. Also das sind so diese Seelsorge-Sachen, wo man dann auch so Selbsterfahrungen und solche Sachen macht. Es ist dieses Gefühl, keiner kann gucken, ob ich hier hinter dieser Maske lache, ob ich weine, ob ich innerlich denke, dich mag ich nicht. Ich sage jetzt ich muss ja immer wieder aufpassen, was ich sage. Sonst kriege ich nachher wieder, es wird besser, merkt ihr? Aber dass man denkt so, diese Maske, die ist etwas, und da darf keiner hintergucken. Und wenn ihr das mal übertragt, wenn ihr mit Menschen zusammen seid, wir neigen alle dazu, Masken zu haben. Was darf der andere sehen? Unsere Zuckerseite. Und wie kostbar sind diese Momente, wo man in der Seelsorge das erlebt, dass jemand es wagt, diese Maske abzunehmen und zu sagen, so sehe ich wirklich aus. So geht es mir wirklich. Das ist mein Innenleben. Das ist ein heiliger Moment. Und ich wünsche mir, dass wir in dieser Gemeinde eine Atmosphäre haben, wo es diese Räume gibt, wo man seine Maske ablegen kann, wo man hinter der Fassade hervortreten kann und sagen kann, das bin ich auch. Ich muss keine Angst mehr haben. Wir schauen uns einen Text an, der aus Apostelgeschichte 5 ist, also da die Kapitel 5, Vers 1 bis 11, also ich werde nur bis 6 vorlesen, aber ihr könnt das zu Hause bis 11 mal weiterlesen. Kurz zur Vorgeschichte, die Gemeinde in Jerusalem haben total Wunder Gottes erlebt und sie haben unter anderem auch ihren Besitz geteilt. Da heißt in Apostelgeschichte 4, also kurz bevor unser Predigtext einsetzt, wer von ihnen Äcker und Häuser besaß, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Sie haben gesehen, es ist Not, Armut und da gibt es Leute, die haben noch etwas. Die haben gesagt, okay, wir verklingeln das ganze Zeug, damit die Apostel das ganze Zeug Geld benutzen können, um diesen Armen zu dienen. Und alle sagen, boah, Wahnsinn, was tun die alle? So eine Atmosphäre war dort. Und einer wird sogar namentlich erwähnt, Barnabas. Der hat irgendwas verkauft, ich glaube, einen Acker hat er verkauft. Und der wird da namentlich erwähnt im Lukas-Evangelium, in der Apostelgeschichte. Und jetzt setzt unser Text ein. Apostelgeschichte 5, Vers 1 bis 6. Auch ein Mann mit Namen Hananias verkaufte mit seiner Frau Sapphira etwas von seinem Besitz. Er brachte mit Wissen seiner Frau den Aposteln einen Teil des Geldes, behauptete aber, es sei der gesamte Erlös. Da sagt Petrus, Hananias, warum hat Satan Besitz von deinem Herzen ergriffen? Du hast den Heiligen Geist belogen und einen Teil des Geldes für dich behalten. Es war dein Besitz, den du nach Belieben verkaufen oder behalten konntest. Und auch nachdem du ihn verkauft hattest, durftest du mit dem Geld machen, was du wolltest. Warum hast du das getan? Du hast nicht uns belogen, sondern Gott. Als Hananias diese Worte hörte, fiel er um und war tot. Jeder, der von der Geschichte erfuhr, war entsetzt. Schließlich kamen einige junge Männer, wickelten Hananias in ein Tuch, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Bis Vers 11 könnt ihr zu Hause nochmal nachlesen. Seiner Frau ging es dann danach genauso. Die war gerade nicht dabei gewesen, kommt auch nachher vor Petrus und er fragt, hast du das auch gemacht? Ja, wir haben den ganzen Erlös gegeben und sie fällt auch tot um. Und es heißt dann, es war Ehrfurcht da. Die Leute haben gesagt, das ist eine Schockgeschichte. Ich weiß nicht, wenn du die ersten Kapitel so in der Apostelgeschichte durchliest, mir geht es immer wieder so, die ersten vier Kapitel, die flutschen so richtig. Da denkst du, wow, cool, was da alles so funktioniert und der Geist Gottes wirkt. Und dann lese ich diese Geschichte und so, das schockt mich. Das schockt mich, echt. Da fällt einfach jemand tot um, nur weil er nicht die ganze Wahrheit gesagt hat. Ja, meine Güte nochmal. Das ist ein bisschen krass, oder? Also der erste Moment, da kann man echt ins Stocken geraten. Aber es geht da um viel mehr. Es geht um den Virus der Heuchelei. Das war das Problem. Hier wird auch deutlich, dass sofort etwas, was auch in einer Gemeinde passieren kann, dass gewissermaßen ein hoher Standard gelebt wird und alle meinen, sie müssen ihn auch eins zu eins so hinkriegen. Und man versucht es irgendwie hinzukriegen und zur Not die Fassade, das reicht doch, oder? Zumindest so tun, als ob ich auch alles geben würde. Ah, Barnabas hat alles gegeben, also müssen wir das auch machen. Vielleicht kriegen wir auch die Ehre. Vielleicht war das damals so gang und gäbe dort. Diese Kultur. Es gibt ja so eine Political Correctness in unserer Gesellschaft. Also das, was man sagt und was man in unserem Land nicht mehr sagen darf. Politisch korrekt sein ist ganz, ganz wichtig in unserem Land geworden. Und wehe, du bist nicht politisch korrekt, dann stehst du ganz, 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 ganz weit am Rand. Und das wollen die Menschen in der Regel nicht. Deswegen ist es besser, man ist politisch korrekt und sagt bestimmte Dinge nicht. Und so ist das in einer Gemeinde manchmal auch. Das ist Spiritual Correctness, könnte man vielleicht sagen. Also die geistliche Korrektheit. Das, was man in christlichen Kirchen so sagt. Und ihr Lieben, es ist doch Mist, in der Gemeinde am Rand zu stehen. Oder wenn man das Gefühl hat, alle zeigen mit dem Finger auf einen. Dann lass uns doch lieber so tun, als ob. So stelle ich mir das vor. Diese Kultur, die ist Gift für eine gesamte Gemeinde. Und es war die Sünde der Heuchelei, die dort Einzug gehalten hatte, also, dass sie versucht haben, so zu tun, als ob. So zu tun, als ob sie auch alle ganz fromm wären, die beiden. Und Petrus hat ganz deutlich gesagt, ey, das war doch gar kein Problem, das war euer Besitz, ihr müsst hier nicht alles herlegen. Selbst wenn du nur einen Teil hergibst und wenn du nichts hergibst, ist es okay, du musst es nicht machen. Übrigens auch hier, ne? Nochmal da dran. Wenn du dir sagst, du möchtest dem Herrn ganz, ganz viel geben und einen Acker verkaufen und ein Haus verkaufen, fühl dich frei. Aber wenn du das nicht möchtest, ich fordere nicht auf zur Heuchelei. Wenn du sagst, ich habe gerade kein Geld und ich möchte vielleicht auch gar nicht, sei ganz tiefenentspannt. Ja, also das schon mal vorweg. Also, das größte Problem von diesen beiden war, so zu tun, als ob. Die fromme Fassade nach außen muss alles schön ordentlich sein. Und es geht in dieser Geschichte nicht darum, dass wir Angst davor bekommen müssen, dass irgendwie Sünde in unserem Leben sein könnte. Das ist ja gerade nicht. Sondern hier geht es ja darum, dass es Leute ermutigen soll, offen und ehrlich und echt zu werden. Gott will nicht deine Fassade. Gott will nicht deine Maske, die ihm hinhält, sondern Gott will dich so, wie du bist. Mit den Ecken und Kanten, mit deinen Sünden, mit deinen Schwächen, mit deinen Fehlern. Gott hat dich lieb, gar kein Problem. Das Problem ist, wenn du ihm deine Maske hinhältst und sagst, Gott, so bin ich, alles super, hier ist das Ganze erlöst. Sagt Gott, was, wie doof bist du denn eigentlich? Gott schaut ins Herz, Gott sieht deine Gedanken, Gott sieht, und das ist okay für ihn. So wie du jetzt bist, bist du von Gott in Ordnung. Mit diesen Schwächen, mit diesen Sünden, mit diesen Fehlern. Damit hat Gott kein Problem. Und das ist das, was Ananias und Sapphira nicht gelebt haben. Sie haben so getan, Gott schaut schon nicht so genau hin. Und ich muss Gott nur meine Zuckerseite hinhalten. Was für ein Warnschuss, was für ein Trugschluss. Genau, das Wort fehlte mir. Genau, Dankeschön. Ulrich Eggers schreibt in seinem sehr lesenswerten Buch Ehrlich Glauben. Und damit meint er die Christen in seinem Buch. Wir machen einander so gerne etwas vor. Wollen unauffällig im Windschatten leben und sperren uns dabei in den Käfig des Doppellebens ein, das uns voneinander entfernt und unsere Beziehung zu Gott trübt. Was er da sagt, wenn ich dieses Doppelleben spiele, dann gehe ich in ein Gefängnis. Und das Problem, unsere Beziehung funktioniert nicht mehr, weil ich Angst habe, ich muss den anderen auf Distanz halten, dass du mir ja nicht hinter meine Fassade schaust, weil dann wird es gefährlich für mich. Du könntest es ja sagen. Und ich muss die Leute auf Abstand halten. Und ich sehe die ganzen Schwächen und Fehler von den anderen, die ganzen Sünden, was die alles falsch machen. Das ist der Pharisäergeist, wo ich sage, ich habe irgendetwas noch gerade hingekriegt, aber was die alles nicht schaffen. Und dann fange ich an, mit dem Finger auf sie zu zeigen, was sie alles nicht hingekriegt haben. Muss ich auch ja nicht mehr auf mich schauen. Dann schaue ich nur noch auf die anderen. Und er fährt dann fort, heimliche Sünden und ein Doppelleben haben ein großes Potenzial, uns emotional von Gott zu entfernen und uns einsam, isoliert und unglücklich zu machen. Es isoliert mich von Gott. Emotional, meine Gefühle, die Beziehung zu Gott ist gestört. Wenn ich anfange, so ein Fassadenspielchen mit Gott zu machen, so ein Doppellebensspielchen zu machen mit Gott. Und wenn wir Kirche unplugged uns mal anschauen wollen, dann geht es darum, dass Gott sagt, das Spiel mache ich nicht mit. Und ich glaube, dass diese Geschichte hier genau am Anfang auch steht, wo man erstmal denkt, Halleluja, die Gemeinde geht voran, alles super. Und man sagt, dass Gott sagt, Leute, wenn ihr mir nachfolgen wollt, fangt dieses Spielchen gar nicht erst an. Es ist okay, nicht okay zu sein. Es ist okay, Sünden zu haben. Es ist okay, zu sagen, an der Stelle habe ich noch eine Schwierigkeit, aber fang bitte dieses Spiel der Heuchelei nicht an. Das war das Problem, was Jesus immer wieder mit den Pharisäern hatte. Dass sie nach außen etwas darstellten, was sie gar nicht waren. Und das war das Problem von Hananias und Sapphira. Dieses klassische Doppelleben. In der Gemeinde geben wir mal alles und tun so, als ob wir alles dahergeben. Aber wenn wir dann wieder zu Hause sind, dann haben wir hier ja noch unser Sparstrümpfchen, wo wir noch bis das reingetan haben. Was wir für uns behalten haben. Das Zuhause und das in der Gemeinde, wenn das auseinandergeht, wenn es nicht kongruent ist, wenn es nicht authentisch ist, dann wird Glaube eine Fassade, dann wird Gemeinde und Christ sein zu einer Fassade und wo die Leute sagen, was, du willst ein Christ sein? Du machst es doch alles selber nicht. Und nach außen in die hohen ethischen Maßstäbe zu haben und dann selber immer wieder hinter zu versagen. Und andere kriegen das mit. Oh, wie unglaubwürdig werden wir. Und wie unglaubwürdig werden wir gerade vor der jungen Generation. Das war der Grund, warum ich mich von Gemeinde und von Christsein entfernt habe als junger Mensch. Weil sie mir gesagt haben, sie sind doch alle so Christen. Und ich ihr Verhalten gesehen habe, ich dachte, ihr wollt Christen sein, mit den Menschen in meinem Fußballverein kann ich besser Freundschaft leben als mit euch in der Gemeinde. Darum sage ich, lasst uns diese Warnung ernst nehmen. Lasst uns echt und authentisch leben. Damit das hier nicht in unserer Gemeinde Raum fasst. Oder wenn es angefangen hat, in der Gemeinde oder in dir Raum zu fassen, dem entgegenzustehen. Und die frohe Botschaft in diesem Text ist ja auch, dass nicht mehr jeder stirbt, der mal geheuchelt hat. Das ist ja auch eine frohe Botschaft. Aber es ist trotzdem eine Warnung, zu sagen, lasst uns Heuchelei nicht freien Raum lassen in unserem Leben. Und auch wir als Kirche müssen uns die Frage stellen, als Gemeinde müssen uns die Frage stellen, ehren wir das überhaupt, wenn jemand sagt, ich habe ein Problem? Oder sagen wir, ach nö, musst nur beten, musst nur bekennen, musst nur die, alles gut, beten und bekennen ist alles gut, aber darf man in unserer Gemeinde sagen, ich habe an der Stelle Zweifel, ich habe Fragen. Und wenn ihr da so vollmundig erzählt, wie schön es im Himmel ist, sage ich mir vielleicht, ich habe gar keinen Bock im Himmel, weil das hier im Leben hier schon so schön ist. Darf man das sagen, diese Zweifel? Oder wenn ich sage, ich habe an der Stelle mit dem Geld ein Problem. Mein Herz hängt da noch dran. Ich komme da gerade noch nicht dran von weg. Darf ich das sagen? Gibt es diesen Ort in unserer Gemeinde? Gibt es diese Offenheit? Oder müssen wir alle die hohe Messlatte uns anschauen und sagen, ja, wäre nett. Und meine Fassade sieht auch nach außen ganz gut aus. Oder sagen wir, der Standard ist okay. Den hat Gott gesetzt. Sein Gebot hat Gott gesetzt. Ja, alles gut und schön. Aber wir sind Menschen, wir versagen auch hier und da mal wieder. Und das ist auch da normal, wenn Menschen aufeinander stoßen. Und haben wir diese Strukturen in unserer Gemeinde, dass solche inneren Fragen, solche Zweifel, solche Ängste, solche Sorgen, solche Sünden auch Raum haben? Ich habe die Frage mir gestellt, was wäre, wenn Hananias und Sapphira heute in unserer Gemeinde sitzen würden? Hätten wir den Mut zu sagen, hey, lass dich doch, bitte sei ehrlich. Du musst nicht alles hier auf den Tisch legen, nur weil einige das getan haben. Gott spricht individuell zu Menschen. Und nur weil Gott bei den Barnabas gesagt hat, gib alles, musst du nicht alles geben, damit du auch fromm aussiehst. Kann sein, dass du in deinem Weg mit dem Herrn an einem anderen Punkt stehst. Mein Lieblingsbeispiel ist immer das Thema Rauchen. Natürlich sagt man in christlichen Kreisen, man sollte nicht mehr rauchen und so weiter. Der Tempel des Heiligen Geistes, der Körper. Aber als ich anfangs Christ geworden bin, wieder neu, habe ich geraucht wie ein Schlot. Und es ist mir schwer gefallen, mit dem Rauchen aufzuhören. Und es hat mehr als ein Jahr gedauert, bis ich an dem Punkt war, wo ich sagen konnte, ich kann es sein lassen. Und wann lassen wir Menschen ihren Weg mit dem Herrn, wo sie sagen, okay, es kann sein, dass im Moment Gott gerade an einer anderen Stelle an deinem Herzen arbeitet, in deinem Leben arbeitet. Du musst nicht erst unserem Maßstab entsprechen. Wir werden eines Tages alle vollkommen sein, liebe Schwestern und Brüder. Wisst ihr das? Alle werden wir vollkommen vor Gott stehen. Nicht nur die Superheiligen, die jetzt hier dabei sind, sondern auch diejenigen, die das erste Mal hier in die Gemeinde reinkommen und dem Herrn ihr Herz öffnen. Wir werden gleich vor Gott stehen. Durch das Werk von Jesus Christus. Was würden Hananias und Sapphira vielleicht dann anders gemacht haben, wenn diese Kultur da gewesen wäre, zu sagen, ich darf echt sein. Die hätten am Tisch gesagt, ey, wir möchten uns vielleicht auch beteiligen, aber wir haben das Herz vielleicht noch nicht so dafür offen, dass wir sagen, wir können alles geben oder wir möchten auch vielleicht noch irgendwie Schuhe in Urlaub machen oder was weiß ich was, dass man das ehrlich sagen darf. Weil Zweifel, Versagen, Fragen und Sünden auch in christlichen Kreisen vorkommen, auch in Christenherzen vorkommen. Und wenn wir diese Fassade dann aufrechterhalten müssen, im Hauskreis vielleicht oder hier in der Gemeinde, dann wird die Angst größer. Dann wird die Scham größer. Ich schäme mich. Das darf bloß keiner mitkriegen, was ich da alles tue und mache und denke. Und ich werde emotional immer stärker entferne ich mich vom Herrn. Immer stärker entferne ich mich von meinen Schwestern und Brüdern. Und ich sitze in meiner dunklen Ecke und fühle mich hundeelend. Kriege vielleicht Depressionen. Und das ist gerade in besonders christlichen Kreisen ein Problem. Da, wo die biblischen Maßstäbe so hochgehalten werden, wo die Standards so hochgehalten werden, was man alles nicht tun soll und alles wohltun soll. Kennt ihr diese Geschichte von dem rosaroten Elefanten? Man sagt ja, denkt nicht an einen rosaroten Elefanten. Und an was für bescheuerte Sachen denkt man auf einmal? An rosarote Elefanten. Ja? Könnt ihr das ein bisschen nachvollziehen? In christlichen Kreisen, wo gesagt wird, das darf man als Christ tun und das darfst du nicht tun. Und du sitzt die ganze Zeit als junger Mensch und denkst so, ich darf nicht das. Und denkst die ganze Zeit an sowas, wo du nur noch unter der Knute bist. Mein Lieblingsprediger Tony Campolo hat mal berichtet, wie er in England auf einer großen Veranstaltung der Evangelischen Allianz gewesen ist, in einem großen Hotel. Alles fromme Pastoren und fromme Leiter. Und er kommt an die Lobby und will einchecken und dann kriegt er ein Gespräch von den beiden Damen mit, die da den Check-in machen. Und die sagen, die Frommen sind wieder da. Heute Nacht werden die Pornokanäle wieder sehr stark frequentiert sein. Ihr Lieben, das ist das Problem, dass wir nicht den Raum haben, wo wir sagen, wir dürfen hier diese Dinge wirklich ehrlich ansprechen und sagen, ich habe ein Problem. Das sind die frommen Leiter in England gewesen. Und die Frauen an der Rezeption wussten schon, die Frommen sind wieder da. Die Pornokanäle werden heute Abend wieder stark frequentiert sein. Dürfen wir sagen, ich habe an der Stelle ein Problem? Natürlich nicht hier vorne, man muss auch mal schauen, wo der richtige Ort ist, schon klar. Nicht jeder muss deine ganzen Sünden wissen, aber haben wir den, vor allem der Herr muss sie wissen. Vor allen Dingen vor Gott ehrlich zu werden und sagen, ich habe hier ein Problem, Gott. Und ich zeige dir nicht nur meine Zuckerseite. C.S. Lewis hat gesagt, Gemeinden, das sind Krankenhäuser, in denen unterschiedlichste Kranke auf dem Weg der Gesundung sich begleiten. Aber es ist ein langer Prozess, der nicht vor dem Himmel endet. Das ist doch ein schönes Bild, oder? Wir sind hier einfach nur ein Krankenhaus und alle sind krank und wir unterstützen uns dabei, gesund zu werden. Und der Prozess endet, wenn wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. Da endet der Prozess. Wir werden das hier im Hier und Jetzt gar nicht schaffen. Sogar der heilige Petrus, meine lieben Schwestern und Brüder, der heilige Petrus, der am Anfang bei der Apostelgeschichte dabei war und gepredigt hat in Vollmacht des Heiligen Geistes, ist wieder zurückgefallen in seine alte Heuchelei. Und wie wunderbar, dass Paulus das im Galaterbrief beschreibt. Paulus beschreibt nicht im Galaterbrief, dass Grund zur Klage war gegen Kephas, weil er wieder anfing zu heucheln. Also auch ein Petrus darf wieder auf die Nase fallen. Natürlich hat Paulus ihn korrigiert. Alles in Ordnung. Aber ist es nicht schön, dass die Bibel an der Stelle so ehrlich ist? Die großen Helden des Glaubens, alle Versager, alle haben ein Problem. David zum Beispiel. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Jesus sitzt auf dem Thron Davids. Wenn ich Jesus Berater gewesen wäre, hätte ich gesagt, du, das hätte ich da rausradiert. Das ist ein Ehebrecher. Und er hat jemanden umgebracht. Aber Jesus sitzt auf dem Thron Davids. Ist das nicht der Hammer? Und wir sind ein Krankenhaus. Wir sind unterschiedlich krank und wir unterstützen uns dabei, weiterzukommen, nächsten Schritt zu gehen, in die Gegenwart Gottes zu gehen. Und lasst uns auf die Leute, die ganz, ganz schwach sind, ganz, ganz viel Acht haben und sie mittragen in die Gegenwart Gottes. Einer der Kirchenväter hat gesagt, Über keinen freut sich der Teufel so sehr wie über jene, die ihre Sünden verheimlichen. Über keine freut sich der Teufel so sehr wie über jene, die ihre Sünden verheimlichen. Wenn du dich hinter deiner Fassade verstecken willst, hat der Feind Anrecht, hat der Feind Möglichkeiten, dich fertig zu machen. Das ist das Problem. Das war das Problem, was Hananias und Saphira hatten. Die Sünde verheimlichen. Und nicht damit zu sagen zu Gott, zumindest in die Gegenwart Gottes zu kommen und sagen, Gott, das ist ehrlich mein Problem, Gott. Ich bin an der Stelle noch nicht weiter. Darum geht es. Wir sind Menschen und wir bleiben Menschen. Und Christen sind nach wie vor in der Gefahr, dass sie in Sünde fallen, dass vielleicht auch Zweifel in ihrem Leben aufkommt. Weißt du, wenn du zum Beispiel einen Schicksalsschlag erlebt hast und dann die Frage stellst, Gott, warum musste mir das passieren? Und auf einmal der ganze Glaube, das ganze Glaubensfundament scheinbar die Biege macht und du das Gefühl hast, du bist wie im freien Fall. Und denkst, Gott, was ist jetzt los? Ich habe solche Momente einige Male in meinem Leben erlebt. Ich möchte jetzt nicht zu persönlich werden, aber eine Zeit in Bayern, wo ich gehört habe, aus meiner Familie, wie jemand schwer krank geworden ist, ich bin danach rausgegangen und ich habe das Gefühl gehabt, ich bin im freien Fall. Ich bin doch der Pastor. Ich bin doch der Jugendpastor. Ich muss doch hier die fromme Fassade holen. Nee, ging nicht mehr. Da war jemand krank, den ich ganz doll lieb habe. Und Zweifel haben mich fertig gemacht. Gibt's Gott überhaupt? Warum greift er da nicht ein? Das kommt im christlichen Leben vor. Lasst uns nicht das kultivieren in der Gemeinde, was Jesus angeprangert hat. Wo er zu den Schriftgelehrten und Pharisäern sagt, ihr Heuchler, von außen seid ihr ganz hübsch anzusehen, aber innen seid ihr wehe euch Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr seid wie übertünchte Gräber, die von außen hübsch anzusehen sind, aber innen sind sie voller Totengebeine und lauter Unrat. So auch ihr, von außen scheint ihr vor den Menschen fromm, aber innen seid ihr voller Heuchelei und Unrecht. Lasst uns das nicht dulden, für uns selbst nicht, aber auch im Miteinander nicht. Lasst uns doch sagen, okay, da ist jemand gerade am Anfang des Glaubens. Oder okay, da ist jemand vielleicht mal wieder einen Schritt zurückgegangen im Glauben. Und wir werden ihn unterstützen. Wir werden für ihn beten, wir werden ihm helfen, wir werden Seelsorge anbieten, wir werden Dinge tun, damit er wieder vorankommt. Und nicht den Stab brechen über so jemanden. Hananias und Saphira hatten, wie gesagt, das gleiche Problem. Sie haben nur die Zuckerseite Gott hingehalten, nur das, was Gott sehen sollte, nur die Tugenden, nur die Stärken. Gott, hier bin ich und das habe ich für dich getan. Und was ist da noch? Haben sie ihm nicht gegeben. Alles der andere bleibt im Dunkeln. Und das war bei Jesus ja anders. Die Zöllner und die Sünder, die haben sich bei ihm wohlgefühlt. Da, wo die Sünden sowieso offen zutage kamen, die Leute sind in der Gegenwart Gottes verändert worden. Die haben Barmherzigkeit und Gnade sofort erlebt. Also daraus können wir doch lernen, Gott hat mit deiner und mit meiner Sünde gar kein Problem. Für die Sünde hat Gott eine Lösung geschaffen. Das Kreuz steht in der Zeit ein für alle Mal. Mit deiner Sünde hat Gott kein Problem. Ich habe mit Menschen gebetet, dass sie Jesus ihr Leben übergeben. Die haben abgetrieben. Es gibt Menschen, die haben andere Menschen umgebracht, mehrere Mörder, die ich schon erlebt habe in der Zeit, seitdem ich im Gefängnis Dienst getan habe. Die schlimmsten Sachen, wo du sagen würdest, über dem würde ich, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Ein Kinderschänder will ich nichts mehr mit zu tun haben. Ich sage, okay, die Sünde ist grausam, die Sünde ist furchtbar. Aber vor Gott. Und wenn Gott ihm vergibt, wenn Christus für alle Sünden gestorben ist, dann doch auch wohl dafür, oder? Wenn Jesus für die Schuld der ganzen Welt gestorben ist, ans Kreuz gegangen ist, warum soll ich einem Menschen, der furchtbar in der Sünde verstrickt ist, die einzige Chance verwehren, die er hat, um wieder frei zu werden? Und ich gehe zu diesen Menschen hin mit meinen lieben Schwestern und Brüdern und sage, lasst uns im Gefängnis einen Pflock einschlagen für die Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Deine Sünde ist für Gott kein Problem. Für Gott ist das die Fassade, die Maske, die wir ihm hinhalten. Das ist das Problem für ihn. David hat es so ausgedrückt im Psalm 32. Als ich mich weigerte, meine Schuld zu bekennen, war ich schwach und elend. Also er hat sich geweigert. Nein, Gott, ich sag dir nicht, dass ich eine Frau, geschwängert habe. Hat er ja. Und dass ich meine Augen und meine Organe nicht im Griff hatte. Und dann nachher so noch jemanden umgebracht habe. Und dann geht es weiter, dass ich den ganzen Tag nur stöhnte und jammerte. Also er hat sich geweigert, seine Schuld zu bekennen. Vers 4, Tag und Nacht bedrückte mich dein Zorn. Meine Kraft vertrocknet wie Wasser in der Sommerhitze. Meine Kraft vertrocknet wie Wasser in der Sommerhitze. Und dann Vers 5, doch endlich gestand ich dir meine Sünden, sagt David, und gab es auf, sie zu verbergen. Was für eine Kraft das auch kostet, ne? Hinter so einer Fassade zu sein. Wenn du nicht authentisch lebst, ist das unglaublich kraftaufwendig. Wenn du nicht vor Gott echt sein kannst, kostet dich das unglaubliche Kraft. Endlich, sagt David, gab ich es auf, sie zu verbergen. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Auflehnung bekennen. Und du hast mir vergeben, meine Schuld weggenommen. So ist Gott. Ich habe das letzte Woche schon gesagt, Schuldgefühle kategorisch ablehnen, wenn ich in die Gegenwart Gottes komme und ihm meine Sünden bekenne, muss ich mich nicht noch 3 Jahre lang schlecht fühlen. Sondern ich darf sofort den Herrn preisen, sofort Gott anbeten und mich freuen für das, was er am Kreuz für mich getan hat. Damit ehre ich ihn. Damit erhebe ich ihn. Darauf kommt es an. Vor Gott dieses Versteckspiel, dieses Fassadenspiel, dieses Doppelleben aufzugeben. Und ganz besonders fasziniert mich der Priester Brennan Manning, der lebenslang mit seinem als Alkoholiker gekämpft hat gegen die Alkoholsucht. Sein Leben lang hat er immer wieder dagegen gekämpft. Ist auf die Nase gefallen, wieder aufgestanden. Ist auf die Nase gefallen, wieder aufgestanden. Und er hat gesagt, bei Gott ist es okay, nicht okay zu sein. Ist das nicht ein wunderbarer Satz? Ich wünsche mir, dass wir das uns ganz dick hinter die Ohren schreiben, dass wir das hier oben dran schreiben, dass wir uns das im Herzen... Bei Gott ist es okay, nicht okay zu sein. Du darfst so kommen, wie du bist. Wir brauchen keine frommen Masken mehr. Es geht also darum, dass wir echt werden, dass unsere Schwächen, unsere Fehler, unsere Sünden vor Gott und im geeigneten Rahmen, ich betone im geeigneten Rahmen, dass wir dort ins Licht Gottes kommen können. Weil wir wissen, wir stehen auf dem Fundament der Liebe Gottes. Auf diesem Fundament, wenn du weißt, auf welchem Fundament du stehst, dass du weißt, du bist geliebt, du bist maximal geliebt und das kann dir nie wieder jemand nehmen, dann kannst du auch anfangen, diese Dinge vor Gott auszukönnen. Weil er sieht sie sowieso. Er sieht sie sowieso, er schaut in dein Herz hinein. 1. Johannes 1, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn du sagst, ich habe keine Sünde, betrügst du dich selbst, sagt Johannes. Dann geht es weiter, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von 95% aller Ungerechtigkeit. Falsch. Alle Ungerechtigkeit. Ja? Alle Ungerechtigkeit. Er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist das Werk Gottes. Und wie gesagt, es geht nicht darum, Seelenstriptease zu machen, das bei Facebook zu posten, was man alles falsch gemacht hat, oder irgendwie öffentlich kokettieren mit der Sünde. Darum geht es nicht. Es geht auch nicht darum, die Sünde zu verharmlosen. Und es geht auch nicht darum, die Sünde überzubetonen. Es geht um die Spannung zwischen Gottes Barmherzigkeit und zwischen seinen Geboten. Beides ist wahr, beides steht. Der hohe Anspruch in Kirche ist da, ja. Wir wollen anders miteinander umgehen. Ja, wir wollen lieben. Wir wollen unsere Feinde lieben. Wir wollen das alles, aber wir schaffen es nicht immer. Müssen wir ganz ehrlich zugeben. Und dann müssen wir wieder aufstehen. Und dann müssen wir sagen, Herr, vergib uns, dass ich meinem Feind doch das Böse und die Pest an den Hals gewünscht habe. Und jetzt mache ich es nochmal besser. Gott, ich brauche jetzt deine Kraft, meine Frau zu lieben, mein Kind zu lieben. Gott, ich brauche deine Kraft, meinem Freund wieder die Hand zu geben, der mich so enttäuscht hat. Dafür brauchen wir Gott. Und Gott bekommt dann auch die Ehre. Wenn er uns langsam verwandelt, in das Ebenbild Jesu uns transformiert. Es ist nicht deine Disziplin, es ist nicht dein Anstrengen, sondern es ist das Werk des Heiligen Geistes in dir. Darauf kommt es an. Darum geht es in der Gemeinde. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken, betet der David im Psalm 139. Zeige mir, wenn ich auf falschem Wege gehe und führe mich auf dem Weg zum ewigen Leben. Das wünsche ich uns, dass wir das beten können. Ganz ehrlich, sagen, Gott, hier bin ich. So mit meinen Ecken und Kanten, mit meinen Fassaden, die ich vielleicht auch manchmal versucht habe aufzubauen. Dein Papa ist da. Da ist dein Papa. Dass ich so, wie ich bin, zu Gott kommen kann, so ehrlich, authentisch werden kann und auch in Freundschaften, in Beziehungen, in der Gemeinde echt sein kann, echt mich so geben kann, wie ich nun mal bin. Und wir werden gleich Abendmahl feiern. Und das ist die Feier, dass Jesus für uns gekommen ist, dass er uns unsere Sünden vergeben hat. Und ich habe das Seelsorgeteam, wir haben in unserer Gemeinde ein Seelsorgeteam, die alle so ein Schild haben, die werden nachher hier vorne sein. Liebe Seelsorger, ich bitte euch, dass ihr nachher nach vorne kommt. Und wenn du sagst, bevor du zum Abendmahl gehst, ich möchte noch ins Licht Gottes treten, ich möchte noch irgendwie etwas klar machen mit Jesus, ganz kurz, ja, das wäre ein geordneter Rahmen, ganz kurz 1:1 in einem Seelsorgespräch. Hier musst du nicht vorne 3 Jahre Seelsorgespräche führen oder so und auch keine Stunde, aber ganz kurz zu sagen, das und das bewegt mich gerade, das möchte ich sagen. Und dann wird einer der Seelsorger für dich beten. Und dann gehst du dann zum Abendmahl. Also wer sagt, ich möchte gleich vor dem Abendmahl noch ein ganz kurzes Gebet von einem der Seelsorger und Seelsorgerinnen, die wir hier in der Gemeinde haben, Gott sei Dank. Und danach gehe ich zum Abendmahl. Herzliche Einladung. Und ich möchte auch fragen, ob vielleicht jemand da ist, der sagt, ich habe von Gott so ein anderes Bild gehabt, von so einem strafenden Richtergott. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich darf nicht kommen. Das ist der Gott der Religion. Das ist der Gott, der dir Angst machen soll. Ich bitte das Lobpreisteam schon mal nach vorne zu kommen. Es ist so, ein Lied hat mich immer wieder zu Tränen gerührt. Jesus, zu dir darf ich kommen, wie ich bin. Und ich möchte kurz aus diesem Lied etwas vorlesen. Da heißt es, ich muss nichts vor dir verbergen, der mich schon so lange kennt. Du siehst, was mich zu dir zieht und auch, was mich von dir noch trennt. Und so lege ich Licht und Schatten meines Lebens vor dich hin. Denn bei dir darf ich mich geben, wie ich bin. Wie oft habe ich dieses Lied schon gesungen? Mir kamen die Tränen, weil ich wusste, wie gut es ist und wie gut es tut, mit all meinen Ecken und Kanten, mit meinen Marken in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und wenn du sagst, ich habe diese Beziehung zu diesem Gott noch gar nicht, ich möchte das heute vielleicht festmachen, das erste Mal, dann ist heute der richtige Zeitpunkt dafür, diesem Gott zu begegnen. Er wird deine Schuld, deine Sünde sofort wegnehmen, seinen Heiligen Geist in dein Herz hineinlegen und dich versiegeln für die Ewigkeit. Du kriegst einen Platz an der Sonne, hätte ich fast gesagt, im Himmel, durch das, was Jesus getan hat, nicht durch das, was du mitbringst. In der ersten Strophe heißt es, was mich besser macht vor dir, das hast du längst am Kreuz getan. Was dich vor Gott gerecht macht, hat Christus getan, nicht du. Und darum, lass uns aufstehen. Und ich lade ein, als Botschafter an Christi Stadt, wenn du sagst,